Das Leben ist kein Honigschlecken. Man kann nicht früh genug damit beginnen, es ernst zu nehmen. Die ersten Gedanken beim Aufwachen gelten der Schwere des Tages und den Widerwärtigkeiten des Lebens. Noch besser ist, vor dem Einschlafen darüber zu meditieren, damit man die negativen Gedanken schon beim Aufwachen gleich zur Hand hat. Na, so kann man es machen. Man kann es aber auch anders angehen. Und dafür gibt es der Apostel Paulus einige Ansätze im Kolosserbrief. Ich lese jetzt Gottes Wort zur Predigt, und zwar aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr habt es alle auf dem Liederblatt. Ich kann es ruhig mal nachschauen. Da ist der Text. Und wie man sieht, ist auch der Kolosserbrief. Eerste Kapitel. Letzte Woche hatten wir die erste 8 Verse. Und heute geht's ab Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereit hat. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, Vater, dass du uns zu erkennen gibst, wer du bist und wer wir sind. Und dass du zu uns redest. Dass du uns auf jeder Weise ermutigst und stärkst, um den Weg mit dir zu gehen. Und ich möchte dich bitten, dass du nicht nur unsere Ohren öffnest, sondern auch unsere Herzen. Dass es eindringt. Und dass wir dann nach diesem Wort auch leben. Amen. Also, man kann nach den Lebensregeln, die ich zuvor gelesen habe, seine Taak gestalten. Oder wir kunnen es wie Paulus machen. Der had een beetje andere perspectieven. Maar schauen wir eerst einmal zurück. We hebben zoveel gasten, die waren letzte Mal niet dabei. En dan had man een beetje een idee van Hintergrund. Was passiert vor dem, was ik gelesen habe? Denn dat fängt hier aan, schau mal, met deshalb. Nou ja, dan is het immer goed, dass man fragt, weshalb eigentlich? Wenn man einen Text einfach mit deshalb anfängt, dann ist irgendwie so, dann muss ja das irgendeinen Grund haben. Schauen wir mal. Paulus schreibt erst einmal, an wen er den Brief richtet. Und zwar an allen, die aufgrund ihres Glaubens mit Christus verbunden sind. Und damit zu Gottes Heiligen. Und Heiligen, das sind nicht die lange Liste, die man letzte Woche im Sistinische Kapelle, nur nicht nur all diese großen Männer, Augustin und so weiter, aber Heiligen, das ist einfach das heilige Volk Gottes, alle, die zu seinem Volk gehören. Das ist vielleicht nicht der größte Teil der Leute da in Kolosse. Aber der Brief wurde ja auch andere Gemeinden noch weitergegeben. Und da wurden wieder anderen angesprochen und ermutigt, die eben auch zu Christus gehören und zu seinem Volk. Und die, die das vielleicht noch nicht erlebt haben, dass sie zu seinem Volk gehörten, die konnten das ruhig auch hören. Das macht nichts. Also wenn du heute als Gast hier dabei bist und sagst, ja, aber ich bin mir hier gar nicht sicher, ob ich da wirklich zu Gottes Volk gehöre. Nein, kein Problem. Potenzial für Richtungswechsel gibt es immer. Für jeden. Und Paulus hat was für die Gemeinde am Herzen. Zunächst einmal Wünsche. Er wünscht der Gemeinde Gnade und Friede von Gott. Seine Gnade. Und Gnade, das heißt, es ist ein unverdientes Geschenk. Wir brauchen keine Punkte zusammen für den Himmel. Und seinen Frieden von Gott, dem Vater. Dann schreibt er, dass er betet für die Gemeinde. Das tut er regelmäßig. Und vor allem als er wieder contact met ihnen had. Dat dürfen wir uns allerdings niet voorstellen wie bij ons. Telefoon, WhatsApp und E-Mail. Diese Medien, mit denen wir constant in Verbindung sein können. Nein, weißt du, Paulus sitzt im Gefängnis. Und er muss auch immer wieder warten, bis jemand aus der Gemeinde zu ihm kommt und erzählt, was da läuft. Aber es gibt doch einen Austausch. Epaphras reist zu Paulus und reist auch wieder zurück in die Gemeinde. Und so tauschen sie sich die Neuigkeiten voneinander aus. Wir haben das, muss ich sagen, die letzte Woche auch gemacht auf unsere Synode in Basel von der ERKWB. Und haben dann auch immer wieder füreinander gebeten. Ich finde das wirklich schön hier in die RKB, dass waar auch viel gebetet wird. War manchmal, muss ich ehrlich sagen, war manchmal ein bisschen spannend, aber auch ermutigend. Aber damals ging es nicht mit dem Flugzeug, so wie meine Kollegen, mit dem Flugzeug oder mit der Bahn, sondern zu Fuß. Vielleicht auch einmal mit einem Esel oder mit einem Kameel. Het waren lange wegen und es dauerte lange, bevor die Information kam. Aber der Paulus, niemals hatte er aufgehört, für sie zu beten. Und sein Gebet hat zwei Teile. Zunächst einmal dankt Paulus für die Gemeinde. Weißt ihr es noch von zwei Wochen, liebe Gemeindeglieder? Er war unendlich dankbar für diese Gemeinde. Denn sie hatten einen lebendigen Glauben an Jesus Christus und eine große Liebe füreinander. Aber auch für allen um sie herum und allen, die kamen und zu Jesus gehörten. Und sie hatten ihren Ansporn in der Hoffnung, die sie aus der guten Botschaft erhalten hatten. Und die Botschaft breitete sich aus und ließ Früchte wachsen da in Kolosse. Das stand alles vor dem deshalb. Ihr habt Glauben, Hoffnung, Liebe. Er richtet den Brief an Gottes Kinder. Dankt für sie, betet für sie. Und das ist, was wir jetzt gelesen haben. Er betet für sie, da steigen wir jetzt ein. Und da stellen sich vier Aspekte heraus. Die vier W's, jeder Journalist kennt sie. Wie, sich, was, warum und wofür auswirken soll. Wie, was, wofür, waarom? Zuerst das Wie, vers 9. Schau mal, Paulus schreibt, wir, also er und seine Mitarbeiter, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfeld zu erkennen. Dafür betet ihr. Interessant, hè? Also nicht für Kranken, die geheilt werden, nicht für Bewahrung auf Reisen, für einen guten Job, für eine glückliche Ehe, für Erfolg in Prüfungen, für die Bedürfnisse der Kinder, Streitigkeiten in der Gemeinde. Das sind Themen, dafür beten die spontan, oder? Ist auch gar nicht schlecht. Ist schon ermutigend, wenn man merkt, dass Christen ihre Nöte und Ängste sofort zu Gott bringen. Aber zum Beispiel, wenn du einfach nicht weißt, was du für irgendjemand beten sollst, weil du keine Ahnung hast, wo steht diese Person? Was betest du dann? Kein Problem, hier gibt es ein tolles Gebet. Der Paulus hat sie nie persönlich besucht. Die Gemeinde war offenbar von Epaphras gegründet. Das spricht jetzt ganz zu mir, weil ich auch für die Stiftung Epaphras Gefängene in Österreich besuchen kann. Dieser Epaphras hat die Gemeinde gegründet. Aber Paulus hat die Gemeinde in Kolosse auch auf seiner Gebetsliste. Er hatte dafür permanente Anliegen und hörte nicht auf, dafür zu beten. Denn es gibt bestimmte Dinge, die wir immer wieder brauchen und für die wir nicht aufhören sollten zu beten. Ah, das reizt schon unsere Neugier, oder? Was sind das für Dinge? Wofür muss er dann ständig beten? Und was hat das für einen Sinn, dass er immer wieder dafür betet? Alsof er den tank immer wieder nachvullen moest. Ik heb geen Tesla, also bij mij geht het nog immer met die superbenzine. Akku moest af. Oké, moest ook afgeladen worden. Goed, dank je. Meine Lieben, is dat dan ook wat er hier betet? Wofür wir ständig beten? Dat is zo'n vraag. Je zegt, ik bete Gott, dass er euch alle, durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Aber wie soll das passieren? Das ist das Erste. Wie? Na, die Voraussetzung ist, dass wir Weisheit, Einsicht und Erkennen haben von Gottes Willen. Dass Gott durch seinen Geist etwas wirkt. Ist das auch nicht was, um das ich mich bemühe, wo ich mich anstrenge und alles reingebe, dass ich das alles dann auch bekomme? Und ich kann es auch nicht verdienen, sondern es ist zuerst Gottes Wirken an uns. Ganz individuell an jedem Einzelnen, aber auch an uns in der Gemeinschaft, der Kinder Gottes. Wenn immer es um etwas ganz Wichtiges geht, das sich in unserem Leben tut und ändert vielleicht, dann ist es immer Gottes Handeln, Gottes Wirken an uns, in uns, durch uns. Und das ist der Schlüssel zu einem erfüllten und wertvollen, ganz wertvollen Leben. Finden wir immer wieder in Paulus' Briefe, zum Beispiel in Philipperbrief, Gott wirkt wollen, und vollbringen. Ich will nicht immer. Gott wirkt das Willen. Also die Basis für das, was Paulus für die Gemeinde erbietet, er bietet um Weisheit und Erkenntnis, das kommt durch das Wirken vom Heiligen Geist. Und das Gebet enthält ein Was, ein Wofür und ein Warum. Zunächst einmal das Was. Es geht um Einsicht und Weisheit und so um die Erkenntnis des Willen Gottes. Da gibt es so einen Zusammenhang. Weisheit, Einsicht und dann Gottes Willen kennen. Ich habe letzte Woche einmal bei Dr. Google geschaut. Der weiß alles, nicht wahr? Was sagt er? Weisheit ist durch Lebenserfahrung Abgeklärtheit gewonnene innere Reife. Oké. Ziemlich hochtrabend. Aber ich werde also clever, wenn ich viel Erfahrung mache. Ich werde abgeklärter, also mich geht nicht mehr so vieles an. Ich weiß schon, das kann ich vergessen. Darüber brauche ich auch nicht mehr kümmern. Und so werde ich innerlich reifer. Aha, in der Bibel geht es doch wel ein bisschen tiefer. Das Wort, das Paulus hier benutzt, das ist Sophia. Kennt ihr irgendjemand, die Sophie oder Sophia heißt?
Ja.
Ja? Wunderbar. Wir kennen jemand, die Sophie heißt. Ob das jetzt für sie gilt, weiß ich nicht. Aber wer so heißt, Weisheit, der hat einen wunderbaren Namen. Sophia heißt das Wissen, wie ich meine Beziehung zu Gott einrichte. Und daraus mein Leben und meine Beziehung zu anderen gestalten. Also alles Wissen, das ich sammle, alle Erfahrungen, die ich mache, dienen dazu, auch schwierige Erfahrungen, all diese Erfahrungen dienen dazu, dass ich meine Beziehung zu Gott einrichte und daraus al het andere in meinem Leben gestalte. Meine Arbeit, meine Beziehung zu anderen Menschen und. Denn was ist der Anfang der Weisheit? Das lesen wir vielmals in der Bibel. Was ist der Anfang der Weisheit? Die Furcht des Herrn, genau, Psalm 111 zum Beispiel. Die Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Also Weisheit ist kein Einsammeln von viel Wissen und, sage ich dann als großartiger Bibelleser und Bücherleser, auch nicht von vielen Büchern. Entschuldige, Alessandro, aber nicht alles kommt aus die Bücher. Sondern das Wissen, dass Gott in uns hineinlegt. Dass mich weise macht. Und dann kommt es auch mit die andere Beziehung gut. Salopp ausgedrückt kann man sagen, die Grundlage zur Weisheit ist das Erkennen, das Anerkennen und das Bekennen, dass Gott Gott ist. Und ich es nicht bin. Und dieses Erkennen, meine Lieben, macht wirklich frei. Denn das entlastet mich von einer enormen Verantwortung. Alle Last auf meinen Schultern. Und alles endlos suchen. Und ich bete, meine Lieben, ich bete, dass Gott das in euch hineinlegt. Das macht weise. Und noch zentrierter bringt es das Neue Testament auf den Punkt. Was sagt ein bisschen weiter in Kolosserbrief Paulus? Christus ist unsere Weisheit. Christus selbst, wir werden es noch lesen. Wenn wir Christus haben, dann haben wir auch Weisheit. Und das Zweite, wofür er bietet, ist die Erkenntnis. Auch wieder laut Dr. Google. Die Erkenntnis ist die Einsicht, die durch die Verarbeitung von Eindrücken und Erfahrungen gewonnen wird. Also alles, was auf mich zukommt, was ich irgendwie erfassen kann, da habe ich dann Erkenntnis. Hè? Ich komme hier rein und wow, was zie ich da? Meine Augen nehmen etwas wahr. Das sind Menschen hier. Doch? Warum weiß ich das? Durch vieles, was ich schon gelernt habe. Zwei Beine, die gehen. Zwei Arme und Augen und Ohren und ein Mund, die hören, wunderbar hören jetzt und reden. Das sind Menschen. Ich bin wirklich ein Stück schlauer geworden. Das habe ich alles erfahren. Aber Gottes Wort benutzt auch hier wieder etwas anderes. Es geht um geistliche Einsicht. Das Wort heißt Pneumasynesis. Und weißt du schon, was Pneuma bedeutet? Das ist der Geist. Hè? Also es geht um geisterfüllte Fähigkeit, sich kritisch, auch kritisch mit Menschen, Dingen und Umständen zu befassen. Um die zu bewerten. Nach dem, was gut und wahr ist. Und das in der Bindung zum Heiligen Geist. Da haben wir ihn wieder. Gottes Geist. Waarvan alle brieven des Apostels zo gevuld zijn. Het is zijn werken. Dat wir ons met dem, was ons umgibt, met mensen, dingen en omstandigheden, kritisch auseinandersetzen en entscheiden kunnen, was goed en waar is. En dat dan ook doen. En deze wijsheid, deze erkenntnis, die zal dazu dienen, dat we den Willen Gottes erkennen. Und der Wille, laut Dr. Google, heißt die Fähigkeit, sich für bestimmte Handlungen zu entscheiden. Schön, ich kann meine Willen aktivieren. In der Früh stehe ich auf, heute Morgen, Sonntag, ich stehe früh auf, oder nicht. Ich trinke einen schwarzen Kaffee, mit oder ohne Zucker. Was schwierig ist alles, wenn die Decke aus Blei ist. denn dann nehme ich ihn nicht weg. Dann kann man wollen, was man will, oder? Aber darum geht es hier nicht. Das Wort, was hier benutzt ist, heißt Telema. Und das Willen ist im Herzen. Das ist interessant, hè? In die Bibel ist die Wille im Herzen, nicht im Verstand. Erst im Herzen. Die Wille Gottes ist frei. Niemand kann ihn beeinflussen, er ist motiviert aus Liebe. Gottes Willen richtet sich aus seiner Liebe heraus an uns. Das hat eine eigene Logik. Da können wir nicht mehr mithalten. Mann, oh Mann, wenn ich allein über Gottes Liebe nachdenke. Ich kann sie überhaupt nicht begreifen und verstehen. Aber ich bin dankbar für sie. Und sein Wille ist selbst verpflichtend und damit verlässlich. Was er sagt, das tut er auch. Hè? Das ist die Logik, was er sagt, das macht er. Im Römerbrief, im 12. Kapitel haben wir gelesen, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen ist. Und erinnerst du es vielleicht? Dann steht da, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es volkommen ist. Das ist de Wille Gottes. Gut, Gott hat Freude daran en is absoluut volkommen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Wir sind nicht weise, weil wir viel erfahren haben und schlau geworden sind. Wir haben keine Erkenntnis, weil wir Einsichten gewonnen haben über viele Sachen, sondern es ist, was Gottes Geist in uns wirken will, dass wir Weisheit haben, die an Gott gebunden ist. Erkenntnis haben, die durch den Geist gewirkt ist. Dann dürfen wir diesen Willen Gottes erkennen. Hast du dich schon einmal gefragt, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Ja? Noch eine Frage. Hat es dich schon jemand gefragt? Nein? Vielleicht? Ja? Bei der Firma. Schön. Ich meine so ganz persönlich. Ich möchte gerne ein bisschen mehr wissen. Was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Wenn jemand das dir fragt, sind wir lieber ein bisschen vorsichtig, oder? Weil man weiß nicht, wohin er führt. Ich war einmal in Schlatning, in Dachstein, mitten der Berge, und da war ein Jugendtreff. Eine Erlebniswoche mit der Jugend. Und einer der gängigen Fragen der Mädels und Jungs war, ja, was will Gott denn für mein Leben? Die meisten möchten wissen, welchen Beruf soll ich ergreifen, soll ich heiraten, soll ich nicht heiraten. Und da gab es eine Jugendleiterin, die sagte, aber meine Lieben, das ist Gott völlig egal, welchen Beruf du ergreifst. Es gibt einige Ausnahmen, die kannst du schon abhaken, also Bankräuber, das geht nicht. Drogenhändler, auch nicht. Zuhälter, auch keine Option. Aber ob du jetzt Bauer wirst oder Banker, Handwerker oder Musiker, ist vollkommen egal. Wenn du es zu Ehre Gottes tust. Gut gesagt, oder? Denn darauf finden wir nicht unbedingt den Willen Gottes, ob wir jetzt diese Kaufentscheidung treffen, diese Kleidung heute Morgen tragen möchten, oder nach dieser neuen Stadt umziehen. Ja, das ist meine Entscheidung. Es gibt viele, viele Weisen, auf die der Herr dich darin auch führt. Das sollten wir auch nicht gering achten. Dennoch für diese Blickrichtung hier in die Gute. Und die Blickrichtung, dass man so ganz genau wissen muss, was will er, so wie ein Stimme vom Himmel, was will er jetzt heute Morgen von mir? Das führt oft in die Irre, weißt du. Denn sie verführt mich dazu, Gottes Wille in erster Linie auf meine Zukunft, meinen Beruf, meine Bedürfnisse zu beziehen. Aber egal wie fromm du es dann formulierst, du bist immer noch mit dich selbst beschäftigt. Vielmehr können wir, wenn es um den Wille Gottes geht, in Gottes Wort einschauen. Hör mal zum Beispiel, was der Apostel an die Thessaloniker schreibt. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das is der Wille Gottes in Christus Jesus für dich. Also, wenn du morgen ein mürrischer Christ, und ich kenne sie, ein mürrischer Christ zu dir kommt, sag ihm einfach, was Gottes Wille für sein Leben ist. Seid in allen dankbar, das ist der Wille Gottes für dich. Damit fängt es an. Dann muss ich mich nicht erst wieder überlegen, gehe ich in die Mission oder nicht? Sag ich so beim Kaffee heute Morgen mein Nachbar was über Jesus oder nicht? Dann kann ich schon mal anfangen mit sich allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Denn das ist der Wille Gottes für euch. So. Ist doch einfach blöd, so zu tun, als ob man nach dem Willen Gottes für sich sucht, sei es in der Frage nach einem Ehepartner oder nach dem Beruf. Wenn du gar kein Verlangen danach spürst, Gottes Willen zu folgen, wie er ihn in sein Gnade schon lange bekannt gemacht hat. Oh, es gibt viele, viele Beispiele. Nur noch eine, Micha 6. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir will. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben. Und demütig sein voor deinem Gott. Wenn du nach Gottes Willen fragst und nur diese beiden Stellen hast, dann hast du doch eigentlich schon genug, oder? Wenn du sagst, ich möchte mir Gottes Willen wissen und ich möchte das jetzt umsetzen, na, dann musst du dich nicht mehr sorgen, welchen Beruf du ergreifst oder wie spät du heute in die Arbeit gehst, ob du überhaupt in die Arbeit gehst. Es gibt viel mehr als das. Und das Schöne ist, Gottes Wille ist gut. Gut. Wenn Gott sagt, das ist was ich will, dann tut er das. Darauf kannst du dich verlassen. Gott is niet jemand der sagt, maar heute, ja, heute bin ich gut drauf. Jetzt will ich die Sonne. Morgen aber bin ich schlecht drauf und will ich, dass es regnet. Gottes Wille ist gut. Gut für mich, für meine Beziehung zu ihm und zu den anderen. Und wenn du vielleicht nicht weißt, was du für anderen beten kannst, das hier ist eine gute Vorlage, finde ich. Also wie und was? Jetzt, wofür? Wofür gibt er uns das alles? Damit wir ein Leben führen können durch das er geehrt wird und das ihn in jeder Hinsicht gefällt, vom Auferstehen bis zum Schlafengehen, mit allem, was die Tag so bietet. Vers 10, schau mal, und ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, damit euer Leben Früchte tragen wird. Und das Schöne ist, so werden wir Gott immer besser kennen. Besser lernen kennen. Siehst du, iedere keer das wechseln. Einsicht bekommen. Das bringt Früchte. Und dann bekommen wir noch mehr Einsicht. Dann lernen wir Gott noch besser kennen. Wenn wir das haben. Wenn wir in diese Verbindung leben. Weil wir Gott mehr erkennen. Und weil wir mehr von ihm wissen. Dann können wir ein Leben führen. Dat den Herrn in jeden Hinsicht gefällt. Dan. Weil wir nämlich erkennen, aber das kann ich eigentlich gar nicht. Was für eine hohe Norm. Ich kann kein Leben führen, das Gott gefällt. Ich habe es versucht, Pater Jan. Ich habe es versucht, of versucht, aber ich kann das einfach nicht. Genau. Das stimmt. Dafür brauchen wir Weisheit und Einsicht. Genau weil wir das erkennen, ich habe es nicht. Es ist nicht umsonst, dass Jesus sagt, die, die arm in Geist sind, die sind selig. Die das erkennen, ich habe es nicht, ich habe es nicht. Ich komme zu Gott immer als Bettler. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe und habe noch so viele große Sachen vor mich. Ich bin nur ein Bettler. En we kunnen jeden Tag beginnen met alles wat voor ons ligt. Mir macht das Angst, mir macht das Sorge. Aber Herr, nichts was heute passiert, keine Aufgabe is zu groß, wenn du und ich es zusammen bewältigen. Und das Du steht zuerst. Es gibt nichts was Jesus nicht bewältigen kann. Wie heißt es in vers 11? Er dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, würde euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Siehst du das? Es ist sein Wirken. Nicht warum ich mich bemühe, dass es funktioniert, sondern ein Geschenk von ihm. Er rüstet uns auf, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Weißt du, jetzt mag ich das. Das in jeder Situation. En ik weiß noch ganz genau, früher fand ich das Absolute so blöd. Alles, der Apostel, wovon redet hier? Alles! Jederzeit! Als Paulus das so sagt, in jeder Situation, dann habe ich das nicht. Geduldig bleiben. Mensch, ich habe es nicht in der Tasche. Stimmt, ich habe es nicht. Stimmt. Ist hier jemand, die sagt, ja, das habe ich schon in der Tasche. Ich sehe nicht so viele Hände. Okay. Weil es Frucht des Geistes ist. Weil wir sind keine Maschinen, die einfach eine Funktion ausüben. Wir sind Menschen, die wachsen. Geduld is etwas was langzaam wächst. En daarvoor beten we. We beten om Gottes Geist. Paulus sagt, er dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, würde euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Was für ein guter Boden, um fröhlich den Tag jeden Morgen wieder zu beginnen. Und zum Schluss, warum? Warum gibt er uns das alles? Warum eigentlich? Damit wir Grund haben zur Dankbarkeit. Vers 12. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teil zu haben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Also, es ist ein gegebenes Recht, kein genommenes Recht. Wie viel hören wir heute, und wir sagen es auch selbst, das ist mein Recht. Ich habe ein Recht auf Gesundheit, ein Recht auf Wohnen, ein Recht auf Rente. Das mögen wir so sagen. Aber es gibt in der ganzen Bibel, es ist interessant, es gibt in der ganzen Bibel nur ein einzige Stelle, wo wir sagen können, das ist mein Recht. Wer weiß, wo das steht? Die einzige Stelle, wo die Rede ist von mein Recht. Kennst du das Johannes Evangelium? Das erste Kapitel? Johannes Kapitel 1, denen aber die an Jesus Christus glauben, denen gab er das Recht und das Vorrecht, Kinder Gottes zu heißen. Ist das wunderschön? Oder wunderschön? Du kannst morgen rausgehen und jedem erzählen, ich bin ein Kind Gottes. Nicht weil ich mir das einbilde oder weil ich gut geträumt habe, oder weil ich mir das wünsche, sondern weil er mir das zugesagt hat. Ich glaube an Jesus Christus, meinen Herrn, und darum habe ich das Recht, mich Kind Gottes zu nennen. Nicht, weil ich das will, aber weil er das will. Weil er sagt, ja, du bist mein geliebtes Kind. Und Kinder erben normal. So ist es, oder? Und ich habe er noch einen Grund, damit schließe ich, warum wir es dankbar annehmen dürfen. Das steht in Vers 13. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Das ist interessant, nicht er wird uns befreien, er hat uns befreit. Wir gehören einfach nicht mehr der Finsternis. Wir leben im Licht, nicht erst in der Zukunft. Erst wenn Jesus wiederkommt. Es geht heute. Und er hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wann beginnt Ewigkeit? Wo beginnt het Reich Gottes? Einfach da, wo Jesus ist. Durch ihn sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Und das sind Dinge, die wir uns nicht einbilden und erträumen, sondern die sind uns zugesprochen. Er hat uns befreit. Er hat uns versetzt. Wir haben Ostern gefeiert. Er hat uns ins Reich seines geliebten Sohns gebracht. Durch Jesus sind wir erlöst. Zijn dienst waar? Volbracht. Alles volbracht. Und unsere Sünden sind vergeben. Mein Lieben, wir warten nicht nur. Es ist auch schon da. Alles beginnt mit Gottes Wirken. Von Gott geht alles aus. Und wird auch wieder zu ihm hin. Weil, wenn unser Leben ihn ehrt, und darauf rufe ich auf, ehr ihn. Er hat doch schon alles für dich getan. Wir können befreit und fröhlich leben und jedem erzählen, ich bin ein Kind des Höchsten. Jede Morgen, lieber Arno Backhaus, jede Morgen dürfen wir aufstehen mit der Gewissheit, egal was heute kommt, der Herr schenkt mir Kraft. Und wenn wir am Abend ins Bett gehen, können wir danken für alles, was wir erlebt haben, alles auch ablegen, was uns vielleicht beschwert, um am nächsten Tag positiv wieder aufzustehen.